Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wenn gegen Hassprediger Abu Wallah und die drei Mitangeklagten heute das Urteil ergeht, endet ein Mammutprozess. Knapp 250 Tage ist verhandelt worden und lange vor Prozessbeginn sind die Ermittlungen mit dem mutmaßlichen wichtigsten Strippenzieher der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland auf der Spur. Ende 2016 werden der Iraker und seine Helfer festgenommen. Alexander Budde beobachtet die Ermittlungen und den Prozess von Anfang an. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was macht denn diesen Prozess so bedeutend? Es hat ja schon einige Verfahren in Zusammenhang mit der Terrormiliz Islamischer Staat gegeben.
Ja, es hat einige Verfahren gegeben von Rückkehrern, aber Sicherheitsexperten werten dieses Mammutverfahren schon jetzt als Meilenstein, weil erstmals detailliert dokumentiert wurde, mit welchen Methoden die Strippenzieher im Hintergrund diese charismatischen Führungspersönlichkeiten ihrer jugendlichen Anhänger in die Kriegsgebiete und in die Herrschaftsgebiete des IS, dieser Terrororganisation, lockten.
Wie lässt sich die Prozessdauer erklären?
Ja, einer der Gründe ist sicherlich dieser. Es gibt zwar durchaus Beweismittel, wie sichergestellte Datenträger, abgehörte Telefonate, Observationsfotos, haben wir alles gesehen, sogar Mitgliedskarten des IS und dergleichen. Aber die Anklage und auch die Beweisführung, die stützt sich vor allem auf Zeugen. 120 wurden hier gehört. Die wichtigsten von ihnen waren aber selbst in der Szene aktiv gewesen und sie haben auch zwielichtige Motive durchaus, versprachen sich möglicherweise von ihren Aussagen einen Bonus in eigener Sache. Das macht die Beweisführung natürlich, gelinde gesagt, etwas schwierig. Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussagen des IS-Aussteigers Anil O. Gegen einen ordentlichen Rabatt im eigenen Strafverfahren packte dieser Kronzeuge hier gegenüber den deutschen Sicherheitsbehörden aus. Wir hörten ihn an gleich 20 Verhandlungstagen und er war da verkleidet mit blonder Perücke, schwarzer Hornbrille und schilderte im Zeugenstand dann seinen Werdegang vom betagten Musterschüler zum fanatischen Islamisten. Es meldeten sich dann aber in diesen mehr als 3,5 Jahren dann auch noch weitere Zeugen. Am Ende hat sogar einer der Mitangeklagten gegen Abu Wallah ausgesagt.
Ein bezahlter Informant der Polizei hat nicht aussagen dürfen. Welche Rolle spielt das?
Ja, diese VP01, Vertrauensperson der Polizei in Nordrhein-Westfalen, ist ein ganz wichtiger Zeuge, Tarnname Murat Cem. Er soll als bezahlter Informant der Polizei sich anschlagsbereit gegeben haben. Und so drang er dann bis zum innersten Kreis um Abu Wallah vor. Er will auch dort den späteren Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz Anis Amri getroffen haben. Aber das Innenministerium in Düsseldorf, das verbot VP01 bis zuletzt hier im Prozess auszusagen. Das Gericht hat sich sehr bemüht, aber das Argument, ein Auftritt könnte für diesen Mann zu gefährlich sein. Und an seiner Stelle nahmen dann halt seine Verhörbeamten, also Polizeibeamte auf dem Zeugenstuhl hier in Celle Platz, die ihn natürlich als überaus vertrauenswürdige Quelle beschrieben, die sie regelmäßig abschöpften. Die Verteidigung sieht das natürlich sehr kritisch und das ist immer so beim Einsatz von Vertrauensleuten in solchen Verfahren. Ihre Berichte haben oft diese Ermittlungen ausgelöst, aber das ist dann für die Verteidigung anhand der Aktenlage nicht nachvollziehbar, wie die Sicherheitsbehörden zu gewissen Bewertungen gekommen sind.
Wenn der Prozess heute in Celle zu Ende geht, was sagt das dann aus über die Bedrohung durch den IS, durch den Islamischen Staat?
Ja, also das Phänomen IS, das hatte die Sicherheitsbehörden weltweit sicherlich zunächst überrascht. Diese ganze Wucht dieser Mobilisierungswelle nach 2013, die gipfelte ja dann in diesen monströsen Anschlägen von Paris 2015 im Stade de France und in der Konzerthalle Bataclan. Die militärische Zerschlagung dieses sogenannten Kalifats, das nahm dem Staatsprojekt der Terroristen sicherlich viel von seinem Nimbus, ihrem Narrativ der Unverwundbarkeit. Und die Sicherheitsbehörden haben auch viele Netzwerke zerschlagen in der Folgezeit, zumindest besser verstanden. Aber die Gefahr, die ist noch existent, weil diese radikalen Ideen in den Köpfen sind. Und das zeigen ja auch die jüngsten Anschläge in Wien und Paris. Geschätzte 6.000 Westeuropäer zog es in die damaligen Herrschaftsgebiete des IS. Auch viele, die es nicht nach Syrien schafften, die werden die Sicherheitsbehörden noch lange Zeit beschäftigen. Die arbeiten heute besser zusammen. Der Informationsaustausch, der könnte besser sein, so hört man. Das fängt an mit den Kategorien, wer eigentlich ein Gefährder ist. In Frankreich sind das Zehntausende, in Deutschland sehr viel weniger Islamisten, die so geführt werden. Eine europaweite Datenbank könnte helfen. Ja, und dann ist da noch das Problem der Rückkehrer. Auch hunderte Deutsche sitzen noch in kurdischem Gewahrsam fest, in Haft, im Irak, in der Türkei. Eine geordnete Rückkehr wäre vielleicht wünschenswert, weil die wollen zurück nach Deutschland. Die radikalisieren sich weiter in diesen Camps und dieses Problem, das ist da, da kann man nicht den Kopf vor in den Sand stecken.
Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde für Deutschlandfunk Kultur. Und wenn das Urteil heute fällt in Celle, informieren wir Sie weiter.